Ausbildungserlass Nummer 24. So glücklich wie an diesem restlichen Wochenende war Harry seit Beginn des Schuljahres noch nicht gewesen. Er und Ron verbrachten den größten Teil des Sonntags damit, all ihre vielen Hausaufgaben nachzuholen. Das war zwar nicht gerade ein Spaß, doch wenigstens bäumte sich die Herbstsonne noch einmal lange auf, und statt im Gemeinschaftsraum über einen Tisch gebeugt zu hocken, konnten sie ihre Arbeit mit nach draußen nehmen und sich im Schatten einer großen Buche am Seeufer räkeln. Hermine, die mit ihren Hausaufgaben natürlich auf dem neuesten Stand war, kam mit einer Ladung Wolle nach draußen und behexte ihre Stricknadeln, worauf sie neben ihr in der Luft schwebten und blitzend und klackernd noch mehr Hüte und Schals strickten. Dass sie nun tatsächlich etwas gegen Umbridge und das Ministerium unternahmen und dass er sogar eine Schlüsselrolle bei der Rebellion innehatte, befriedigte Harry zutiefst. Immer wieder ließ er sich das sonnabendliche Treffen durch den Kopf gehen. All die Leute, die zu ihm gekommen waren, um Verteidigung gegen die dunklen Künste zu erlernen. Und was für Gesichter sie gemacht hatten, als sie von manchen seiner Taten hörten. Und Joe hatte seinen Einsatz beim trimagischen Turnier gelobt. Zu wissen, dass all diese Leute ihn nicht für einen lügnerischen Spinner hielten, sondern für jemanden, der Bewunderung verdiente, beflügelte ihn so sehr, dass er noch am Montagmorgen seine gute Laune nicht verloren hatte, obwohl es gleich in seine meistgehassten Fächer ging. Auf dem Weg vom Schlafsaal herunter diskutierte er mit Ron Angelinas Vorschlag, diesen Abend im Quidditch-Training ein neues Flugmanöver namens Faultierrolle zu üben. Und erst als sie den sonnendurchfluteten Gemeinschaftsraum schon halb durchquert hatten, fiel ihnen eine Neuerung auf, die bereits die Aufmerksamkeit einer kleinen Schar Schüler erregt hatte. Ein großer Aushang war am schwarzen Brett der Gryffindors befestigt worden, so groß, dass er alles andere darauf verdeckte. Die Listen, auf denen gebrauchte Zauberbücher zum Verkauf angeboten wurden, Arges Filfs regelmäßige Ermahnungen, sich an die Hausordnung zu halten, den Trainingsplan der Quidditch-Mannschaft, die Angebote, gewisse Schoko-Froschkarten gegen andere einzutauschen, die jüngste Anzeige der Weasleys für Testpersonen, die Daten der Hogsmeade-Wochenenden und die Zettel für Fundsachen. Der neue Aushang war in großen schwarzen Lettern gedruckt. Und unten drauf fand sich ein höchst offiziell wirkender Stempel neben einer ordentlichen und verschnörkelten Unterschrift. Per Anordnung der Großinquisitorin von Hogwarts. Alle Schülerorganisationen, Gesellschaften, Mannschaften, Gruppen und Clubs sind mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Eine Organisation, Gesellschaft, Mannschaft, Gruppe oder ein Club wird hiermit definiert als regelmäßige Zusammenkunft von drei oder mehr Schülern und Schülerinnen. Die Genehmigung für eine Neugründung kann bei der Großinquisitorin eingeholt werden, in Klammern Professor Umbridge. Allen Schülerorganisationen, Gesellschaften, Mannschaften, Gruppen oder Clubs ist es verboten, ohne Wissen und Genehmigung der Großinquisitorin tätig zu sein. Sämtliche Schüler und Schülerinnen, von denen festgestellt wird, dass sie eine von der Großinquisitorin nicht genehmigte Organisation, Gesellschaft, Mannschaft, Gruppe oder einen Club gegründet haben oder einer solchen Vereinigung angehören, werden der Schule verwiesen. Obige Anordnung entspricht dem Ausbildungserlass Nummer 24. Unterzeichnet Dolores Jane Umbridge, Großinquisitorin. Harry und Ron lasen den Aushang über die Köpfe einiger verängstigt wirkender Zweitklässler hinweg. »Bedeutet das, Sie wollen den Koboldstein-Club schließen?« fragte der eine seinen Freund. »Ich schätze, Koboldstein wird schon durchgehen«, sagte Ron düster, und der Zweitklässler machte einen Luftsprung. »Aber wir werden wohl nicht so viel Glück haben, was meinst du?« fragte er Harry, während die Zweitklässler eilends davonliefen. Harry las den Aushang noch einmal durch. Das Glücksgefühl, das ihn seit Samstag durchdrungen hatte, war verschwunden. In seinen Eingeweiden pulsierte der Zorn. »Das ist kein Zufall«, sagte er und ballte die Hände zu Fäusten. »Sie weiß es.« Es kann nicht sein, entgegnete Ron sofort. In diesem Pub waren Leute, die uns zugehört haben. Und ehrlich gesagt, wissen wir nicht, wem wir von denen, die gekommen sind, vertrauen können. Vielleicht ist einer von ihnen gleich zu Umbridge gerannt und hat es ihr erzählt. Und er hatte gedacht, sie würden ihm glauben. Ja, ihn sogar bewundern. Zachariah Smith, sagte Ron sofort und schlug sich mit der Faust in die Hand. Oder, ich finde, dieser Michael Corner sah auch ziemlich verschlagen aus. Ob Hermine das schon gesehen hat? Sagte Harry und schaute rüber zur Tür, die zu den Mädchenschlafsälen führte. Komm, wir gehen hoch und erzählen's ihr, sagte Ron. Er stürmte los, zog die Tür auf und stieg die Wendeltreppe hoch. Er war auf der 6. Stufe, da ertönte ein lauter Heulton wie von einer Hupe und die Stufen verschmolzen zu einer langen, glatten, spiralförmigen Steinrutsche. Einen kurzen Moment noch versuchte Ron mit verzweifelt rudernden Windmühlenarmen weiterzurennen, dann plumpste er nach hinten, schoss die eben entstandene Rutsche hinunter und blieb zu Harrys Füßen auf dem Rücken liegen. Ich glaub nicht, dass wir in die Mädchenschlafsäle dürfen, sagte Harry und zog Ron auf die Beine, bemüht nicht zu lachen. Zwei Viertklässlerinnen kamen schadenfroh grinsend die Steinrutsche hinuntergeglitten.
»Oh, wer wollte denn da hoch zu den Mädchen?« kicherten sie fröhlich, sprangen auf die Füße und warfen Harry und Ron einen frechen Blick zu.
»Ich«, sagte Ron, noch immer ziemlich aufgelöst. »Mir war nicht klar, was passieren würde. Das ist unfair«, fügte er an Harry gewandt hinzu, während die Mädchen immer noch ausgelassen kichernd zum Porträtloch davonzogen.
»Hermine darf in unseren Schlafsaal. Weshalb dürfen wir nicht?«
»Naja, das ist eben so eine altmodische Vorschrift«, sagte Hermine, die soeben elegant auf den Teppich vor ihnen gerutscht war und jetzt aufstand. »Aber in einer Geschichte von Hogwarts heißt es, die Gründer hielten die Jungen für weniger vertrauenswürdig als die Mädchen. Warum wolltet ihr überhaupt da rein? Um dich zu holen. Schau dir mal das an«, erklärte Ron und zog sie hinüber zum schwarzen Brett. Hermines Augen glitten rasch über den Aushang. Ihre Miene versteinerte.
»Jemand muss bei ihr gepetzt haben«, sagte Ron zornig.
»Das kann nicht sein«, widersprach Hermine leise.
»Du bist ja sowas von naiv«, sagte Ron.
»Nur weil du selbst so rechtschaffen und vertrauenswürdig bist, glaubst du?«
»Nein, es kann nicht sein, weil ich dieses Stück Pergament, auf dem wir alle unterschrieben haben, verhext habe«, sagte Hermine grimmig. »Glaub mir, wenn jemand zu Umbridge gerannt wäre und gepetzt hätte, wüssten wir genau, wer es ist. Und derjenige würde es garantiert bedauern.«
»Was würde denn mit ihm passieren?« wollte Ron voller Neugier wissen.
»Naja, sagen wir es mal so«, erklärte Hermine. »Dagegen würden die Pickel von Eloise Mitchin aussehen wie ein paar hübsche Sommersprossen. Kommt, wir gehen runter zum Frühstück und schauen, was die anderen davon halten. Ob das wohl in allen Häusern aufgehängt wurde?«
So wie sie die große Halle betraten, wurde ihnen klar, dass Umbridges Aushang nicht nur im Gryffindor-Turm aufgetaucht war. Das Stimmengewehr war außergewöhnlich laut. Und in der Halle herrschte mehr Trubel als sonst, weil die Schüler an den Tischen entlanghuschten und über das berieten, was sie gerade gelesen hatten. Harry, Ron und Hermine hatten sich kaum richtig hingesetzt, als Neville, Dean, Fred, George und Ginny auf sie einstürmten. »Habt ihr es gesehen? Denkt ihr, sie weiß Bescheid? Was sollen wir jetzt tun?« Sie alle blickten Harry an. Er sah sich um, ob auch keine Lehrer in der Nähe waren.
»Wir machen es natürlich trotzdem«, sagte er leise.
»Wusste doch, dass du das sagen würdest«, strahlte George und knuffte Harry gegen den Arm. »Die Vertrauensschüler auch?«, sagte Fred und blickte Ron und Hermine fragend an.
»Natürlich«, sagte Hermine kühl.
»Da kommen Ernie und Hannah Abbott«, sagte Ron mit einem Blick über die Schulter. »Und diese Ravenclaw-Typen und Smith. Und keiner sieht besonders picklig aus.«
Hermine schreckte auf. »Vergiss die Pickel. Diese Idioten können doch jetzt nicht zu uns rüberkommen. Das sieht doch total verdächtig aus. Setzt euch!«
bedeutete sie Ernie und Hannah stumm und gestikulierte wild, damit sie an den Hufflepuff-Tisch zurückkehrten.
»Später! Wir reden später!«
»Ich sag's Michael«,
sagte Ginny ungeduldig und sprang von der Bank hoch.
»So ein Blödmann, also ehrlich.«
Sie eilte zum Ravenclaw-Tisch davon. Harry schaute ihr nach.
Joe saß nicht weit entfernt und unterhielt sich mit der gelockten Freundin, die sie in den Eberkopf mitgebracht hatte. Würde Umbridges Mitteilung sie davon abschrecken, zum nächsten Treffen zu kommen? Doch erst als sie die große Halle verließen, um in Geschichte der Zauberei zu gehen, bekamen sie die Folgen des Aushangs wirklich zu spüren. »Harry! Ron!« Es war Angelina, die mit völlig verzweifelter Miene auf sie zueilte. »Schon gut«, sagte Harry leise, als sie nahe genug war, um ihn zu hören. »Wir machen es trotzdem.«
»Ist euch klar, dass ihr damit auch Quidditch meint?« übertönte sie seine Worte. »Wir müssen zu ihr gehen und um die Erlaubnis bitten, die Gryffindor-Mannschaft neu zu gründen.«
»Was?«
sagte Harry.
»Unmöglich«, sagte Ron entsetzt. »Ihr habt doch den Aushang gelesen. Da steht auch was von Mannschaften. Also hör zu, Harry. Ich sag das jetzt zum letzten Mal. Bitte, bitte, bitte verlier bei Umbridge nicht wieder die Geduld. Sonst lässt sie uns vielleicht nie mehr spielen.«
»Okay. Okay«, sagte Harry, denn Angelina schien den Tränen nahe. »Mach dir keine Sorgen. Ich werde mich zusammenreißen.«
»Wetten, dass Umbridge in Zaubereigeschichte sitzt?« sagte Ron bitter auf dem Weg zur Binns Stunde. »Den Unterricht von Binns hat sie noch nicht inspiziert. Jede Wette, dass sie da ist?«
Doch er hatte sich geirrt.
Der einzige Lehrer, der anwesend war, als sie hereinkamen, war Professor Binns, der wie immer ein paar Zentimeter über seinem Stuhl schwebte und sich darauf vorbereitete, sein eintöniges Geleiere über die Riesenkriege fortzusetzen. Harry unternahm gar nicht erst den Versuch, dem heutigen Sermon zu folgen. Er kritzelte faul auf seinem Pergament herum und achtete nicht auf Hermine, die ihm des Öfteren böse Blicke zuwarf und ihn anstupste, bis ihn ein besonders schmerzhafter Rippenstoß zornig aufblicken ließ.
»Was ist?«
Sie deutete zum Fenster. Harry wandte den Kopf. Hedwig hockte mit einem ans Bein gebundenen Brief auf dem schmalen Fenstersims und spähte ihn durch die dicke Scheibe an. Harry war das ein Rätsel. Gerade hatten sie gefrühstückt. Warum nur hatte sie ihm den Brief nicht vorhin gebracht, wie üblich? Auch einige seiner Klassenkameraden machten sich gegenseitig auf Hedwig aufmerksam.
»Oh, ich liebe diese Eule«, hörte Harry Lavender an Pavati gewandt seufzen. »Sie ist so wunderschön.«
Er blickte sich zu Professor Binns um, der unentwegt seine Aufzeichnungen vorlas und sich in seiner heiteren Abwesenheit gar nicht bewusst war, dass die Klasse ihm noch weniger als sonst zuhörte. Harry glitt leise vom Stuhl, ging in die Hocke, schlich hinter der Bankreihe zum Fenster, schob den Riegel beiseite und öffnete es ganz langsam. Er hatte erwartet, dass Hedwig ihm das Bein hinhalten würde, damit er den Brief abnehmen konnte, ehe sie dann zurück in die Eulerei flog. Doch kaum war das Fenster weit genug offen, hüpfte sie herein und schrie jammervoll. Mit einem besorgten Blick zu Professor Binns schloss Harry das Fenster, duckte sich wieder tief und hastete mit Hedwig auf der Schulter zurück zu seinem Platz. Er setzte sich, hob Hedwig auf seinen Schoß und wollte den Brief lösen, der an ihr Bein gebunden war. Erst jetzt fiel ihm auf, dass Hedwigs Gefieder merkwürdig zerzaust war. Manche Federn waren in die falsche Richtung gebogen und einer der Flügel stand in merkwürdigem Winkel von ihr ab.
»Sie ist verletzt«, flüsterte Harry und beugte den Kopf tiefer über sie.
Hermine und Ron neigten sich näher zu ihm. Hermine legte sogar ihre Feder beiseite.
»Sieh mal, da stimmt was nicht mit ihrem Flügel.«
Hedwig zitterte. Als Harry den Flügel berühren wollte, zuckte sie leicht zusammen, spreizte alle Federn, als ob sie sich aufplustern würde, und starrte ihn vorwurfsvoll an.
»Professor Binns«,
sagte Harry laut, worauf sich die ganze Klasse zu ihm umdrehte.
»Mir ist schlecht.«
Professor Binns hob die Augen von seinen Notizen und schien wie stets verwundert, dass der Raum vor ihm voller Leute war.
»Ihnen ist schlecht«,
wiederholte er zerstreut.
»Ganz arg schlecht«,
sagte Harry nachdrücklich, verbarg Hedwig hinter seinem Rücken und stand auf.
»Ich glaube, ich muss mal in den Krankenflügel.«
»Ja«, sagte Professor Binns, dem offenbar ziemlich der Überblick fehlte.
»Ja, ja, Krankenflügel, nun, dann gehen Sie geschwind, Perkins.«
Sobald er draußen war, setzte Harry Hedwig wieder auf die Schulter. Dann spurtete er den Korridor entlang und hielt erst inne, als er von Binns Tür aus nicht mehr zu sehen war. Wenn es darum ging, Hedwig zu verarzten, wäre natürlich Hagrid seine erste Wahl gewesen. Doch da er keine Ahnung hatte, wo er steckte, blieb ihm nichts übrig, als Professor Raue Pritsche aufzusuchen, in der Hoffnung, dass sie Hedwig helfen konnte. Er spähte aus einem Fenster auf die sturmzerzausten, wolkenverhangenen Schlossgründe. Nichts deutete darauf hin, dass er sich irgendwo in der Nähe von Hagrids Hütte aufhielt. Wenn sie nicht unterrichtete, war sie vermutlich im Lehrerzimmer. Er machte sich auf den Weg nach unten, die schwankende und leise klagende Hedwig auf der Schulter. Zwei steinerne Wasserspeier flankierten die Tür zum Lehrerzimmer. Als Harry sich näherte, krächzte der eine:
»Du sollst im Unterricht sein, Bürschchen!«
»Das ist ein Notfall«, erwiderte Harry knapp.
»Oh, oh, ein Notfall, tatsächlich!«
sagte der andere Wasserspeier mit schriller Stimme.
»Jetzt hast du's uns aber gezeigt, was?«
Harry klopfte. Er hörte Schritte, dann ging die Tür auf und Professor McGonagall stand vor ihm. »Sie haben doch nicht etwa schon wieder eine Strafarbeit bekommen?« sagte sie prompt. Ihre eckige Brille blitzte bedrohlich. »Nein, Professor«, sagte Harry hastig. »Nun dann, warum sind Sie nicht im Unterricht?«
»Es handelt sich offenbar um einen Notfall«, höhnte der zweite Wasserspeier.
»Ich suche Professor Raue Pritsche«, erklärte Harry. »Es geht um eine Eule. Sie ist verletzt.«
»Verletzte Eule, haben Sie gesagt?«
Professor Raue Pritsche erschien an Professor McGonagalls Seite. Sie rauchte eine Pfeife und hielt einen Tagespropheten in der Hand. »Ja«, sagte Harry und hob Hedwig vorsichtig von seiner Schulter. »Sie ist später als die anderen Posteulen erschienen und streckt ihren Flügel so merkwürdig aus. Sehen Sie?« Professor Raue Pritsche steckte sich die Pfeife fest zwischen die Zähne und nahm Harry die Eule ab. Professor McGonagall sah zu.
»Mhm,
machte Professor Raue Pritsche, und ihre Pfeife wippte leicht, während sie sprach.
»Sieht aus, als wäre sie angegriffen worden. Ich kann allerdings nicht sagen, was es war. Natürlich greifen Testrale manchmal Vögel an, aber Hagrid hat die Testrale von Hogwarts so gut dressiert, dass sie keine Eulen anrühren.«
Harry wusste nicht, was Testrale waren, und es war ihm auch egal. Er wollte nur wissen, ob Hedwig wieder gesund werden würde. Professor McGonagall jedoch blickte Harry scharf an und sagte, »Wissen Sie, wie weit diese Eule geflogen ist, Potter?«
sagte Harry, »ich glaube, sie kam aus London.«
Ihre Blicke trafen sich kurz. Und aus der Art, wie sich McGonagalls Augenbrauen über der Nase trafen, schloss Harry, dass sie London als Grimmelplatz Nummer 12 verstand. Professor Raue Pritsche zog ein Monokel aus ihrem Umhang, schob es sich vors Auge und unterzog Hedwigs Flügel einer eingehenden Prüfung.
»Ich denke, ich kann das wieder in Ordnung bringen, wenn Sie mir die Eule hier lassen, Potter«, sagte sie. »Sie sollte auf jeden Fall ein paar Tage lang keine weiten Strecken mehr fliegen.«
»Gut, danke«, sagte Harry, und im selben Moment läutete es zur Pause.
»Kein Problem«, erwiderte Professor Raue Pritsche barsch und wollte ins Lehrerzimmer zurückkehren.
»Einen Moment noch, Wilhelmina«, rief Professor McGonagall. »Potters Brief.«
»Ach ja«, sagte Harry, der die Pergamentrolle, die an Hedwigs Bein gebunden war, zeitweilig vergessen hatte.
Professor Raue Pritsche reichte sie ihm und verschwand dann mit Hedwig im Lehrerzimmer. Hedwig starrte ihm nach, als könnte sie nicht glauben, dass er sie so mir nichts, dir nichts aus den Händen gab. Mit einem Anflug von schlechtem Gewissen wandte er sich zum Gehen, doch Professor McGonagall rief ihn zurück.
»Potter? Professor?«
Sie spähte den Korridor auf und ab. Aus beiden Richtungen kamen Schüler. »Denken Sie daran«, sagte sie rasch und leise, den Blick auf der Rolle in seiner Hand. »Die Nachrichtenwege von und nach Hogwarts werden vermutlich überwacht. Verstanden?«
»Ich«, sagte Harry, doch die Flut der Schüler, die durch den Korridor wogte, hatte ihn fast erreicht.
Professor McGonagall nickte ihm kurz zu und zog sich ins Lehrerzimmer zurück, während er von der Menge in den Hof hinausgetrieben wurde. Ron und Hermine standen bereits in einer geschützten Ecke, die Mantelkragen gegen den Wind hochgeschlagen. Harry schlitzte die Rolle auf, während er eilig auf sie zuging, und erblickte 5 Wörter in Sirius Handschrift. »Heute, selbe Zeit, selber Ort.«
»Geht's Hedwig besser?« fragte Hermine besorgt, kaum dass er in Hörweite war.
»Wo hast denn sie hingebracht?« fragte Ron.
zu rauer Pritsche«, sagte Harry. »Und ich habe McGonagall getroffen. Hört zu.«
»Und ihr erzählte ihnen, was Professor McGonagall gesagt hatte?«
Zu seiner Überraschung wirkten die beiden überhaupt nicht erschrocken. Im Gegenteil, sie tauschten vielsagende Blicke.
»Was ist?« fragte Harry und blickte abwechselnd von Ron zu Hermine.
»Naja, ich habe gerade zu Ron gesagt, was, wenn jemand versucht hätte, Hedwig abzufangen? Immerhin ist sie noch nie auf einem Flug verletzt worden, oder?«
»Von wem ist denn eigentlich der Brief?« fragte Ron und nahm Harry das Blatt aus der Hand.
»Schnuffel«, sagte Harry leise. »Selbe Zeit, selber Ort. Meint er das Feuer im Gemeinschaftsraum?«
»Natürlich«, sagte Hermine, die ebenfalls die Nachricht las. Sie schien beunruhigt.
»Ich hoffe nur, niemand sonst hat das gelesen.«
»Aber es war noch versiegelt und alles«, sagte Harry, der sie und nicht zuletzt sich selbst überzeugen wollte.
»Und keiner würde verstehen, was das bedeutet, wenn er nicht wüsste, wo wir schon mit ihm gesprochen haben, oder?«
»Ich weiß nicht«, sagte Hermine besorgt und schwang sich die Tasche über die Schulter, da es nun läutete. »Es wäre nicht besonders schwierig, die Rolle mit einem Zauber wieder zu versiegeln. Und wenn jemand das Flohnetzwerk überwacht, aber ich weiß wirklich nicht, wie wir ihn davor warnen können, zu kommen, ohne dass unsere Warnung auch wieder abgefangen wird.«
Sie stapften die Steinstufen zum Kerker hinunter, wo sie Zaubertränke hatten, alle drei in Gedanken versunken, doch als sie den Fuß der Treppe erreichten, riss Draco Malfoys Stimme sie in die Wirklichkeit zurück. Er stand direkt vor Snapes Klassenzimmertür, wedelte mit einem offiziell wirkenden Stück Pergament und redete viel lauter als nötig, so dass sie jedes Wort hören konnten.
»Ja, Umbridge hat der Quidditch-Mannschaft von Slytherin auf der Stelle die Erlaubnis gegeben, weiterzuspielen. Ich habe sie gleich heute Morgen gefragt. Naja, war ja eigentlich reine Formsache. Immerhin kennt sie meinen Vater gut. Der geht im Ministerium ein und aus. Bin mal gespannt, ob Gryffindor auch weiterspielen darf.«
»Nicht die Nerven verlieren«, wisperte Hermine Harry und Ron eindringlich zu, die beide mit geballten Fäusten und verbissenem Gesichtsausdruck Malfoy beobachteten.
»Genau das will er doch.«
»Ich kann euch sagen«, fuhr Malfoy fort und hob die Stimme noch ein wenig, während seine grauen Augen Harry und Ron feindselig anfunkelten, »wenn es um Einfluss im Ministerium geht, glaube ich nicht, dass sie große Chancen haben. Von meinem Vater weiß ich, dass sie schon seit Jahren einen Grund suchen, um Arthur Weasley zu feuern. Und was Potter angeht, mein Vater sagt, es ist eine Frage der Zeit, bis das Ministerium ihn in St. Mungo karren lässt. Offenbar haben die dort eine Spezialstation für Leute, deren Gehirne durch Magie verwirrt sind.«
Malfoy zog eine Fratze. Er sperrte den Mund auf und rollte die Augen. Crabbe und Goyle ließen ihr übliches grunzendes Lachen hören und Pansy Parkinson kreischte entzückt. Etwas prallte hart gegen Harrys Schulter und stieß ihn zur Seite. Im Bruchteil einer Sekunde wurde ihm klar, dass Neville eben an ihm vorbeigestürmt war, geradewegs auf Malfoy zu.
»Neville, nein!«
Harry stürzte vor und packte Neville hinten am Umhang. Hektisch und mit fliegenden Fäusten wehrte sich Neville und versuchte verzweifelt, Malfoy zu erreichen, der einen Moment lang ausgesprochen erschrocken aussah.
»Hilf mir!« rief Harry Ron zu.
Es gelang ihm, einen Arm um Nevilles Hals zu schlingen und ihn von den Slytherins wegzuziehen. Crabbe und Goyle ließen die Muskeln spielen und bauten sich kampfbereit vor Malfoy auf. Ron packte Nevilles Arme und gemeinsam mit Harry schleifte er Neville zurück zu den Gryffindors. Nevilles Gesicht war scharlachrot. Harrys Druck auf seine Kehle würgte ihm ziemlich die Stimme ab. Nur ab und zu spie er ein Wort aus.
»Nicht lustig! Ich zeig's ihm!«
Die Kerkertür öffnete sich. Snape erschien. Seine schwarzen Augen huschten die Warteschlange der Gryffindors entlang bis zu der Stelle, wo Harry und Ron mit Neville rangen.
»Potter, Weasley, Longbottom, Sie schlagen sich?« sagte Snape mit seiner kalten, höhnischen Stimme. 10 Punkte Abzug für Gryffindor. Lassen Sie Longbottom los, Potter, oder es gibt Nachsitzen. Rein, alle miteinander!«
Harry ließ Neville los, der schnaufte und ihn böse anfunkelte.
»Ich musste dich aufhalten«, keuchte Harry und hob seine Tasche auf. »Crabbe und Goyle hätten dich in Stücke gerissen.« Neville sagte nichts. Er schnappte sich nur seine Tasche und ging steif davon in den Kerker. »Was um Merlins Willen«, sagte Ron langsam, als sie Neville folgten, »hatte das nun wieder zu bedeuten?« Harry antwortete nicht. Er wusste genau, warum Neville so wütend wurde, wenn es um Leute ging, die wegen magischer Gehirnschäden im St. Mungo waren. Doch er hatte Dumbledore geschworen, Nevilles Geheimnis niemandem zu erzählen. Selbst Neville hatte keine Ahnung, dass Harry es kannte. Harry, Ron und Hermine nahmen ihre gewohnten Plätze in der letzten Reihe ein und holten Pergament, Feder und das Buch »Tausend magische Kräuter und Pilze« heraus. Ringsum tuschelte die ganze Klasse über Nevilles Verhalten, doch als Snape die Kerkertür mit einem widerhallenden Knall zuschlug, verstummten sie alle. »Sie werden feststellen«, sagte Snape leise und höhnisch, »dass wir heute einen Gast haben.« Er deutete auf die düstere Ecke des Kerkers und Harry sah Professor Umbridge dort sitzen, das Klemmbrett auf den Knien. Er hob die Brauen und warf Ron und Hermine aus den Augenwinkeln einen Blick zu. Snape und Umbridge, die beiden Lehrer, die er am meisten hasste. Schwer zu sagen, wen er über den anderen triumphieren sehen wollte. »Wir machen heute mit unserem Stärkungstrank weiter. Sie finden Ihre Mixturen so vor, wie Sie diese in der letzten Stunde verlassen haben. Wenn Sie richtig zubereitet sind, sollten Sie übers Wochenende gut gereift sein. Anweisungen«, er wedelte wieder mit seinem Zauberstab, »an der Tafel. Fahren Sie fort!« Während der ersten halben Stunde machte sich Professor Umbridge in ihrer Ecke Notizen. Harry brannte darauf, ihre Fragen an Snape zu hören, so sehr, dass er wieder einmal seinen Zaubertrank vernachlässigte. »Salamanderblut, Harry«, stöhnte Hermine und packte ihn am Handgelenk, um zu verhindern, dass er zum dritten Mal die falsche Zutat beigab. »Nicht Granatapfelsaft.« »Schon gut«, sagte Harry abwesend, stellte die Flasche hin und beobachtete weiter die Kerkerecke. Umbridge war gerade aufgestanden. »Ha!« sagte er leise, als sie zwischen zwei Pultreihen auf Snape zuschritt, der sich über Dean Thomas Kessel beugte. »Nun, die Klasse scheint für die Jahrgangsstufe ziemlich fortgeschritten zu sein«, sagte sie forsch zu Snapes Rücken. »Gleichwohl halte ich es doch für fraglich, ob es sinnvoll ist, den Schülern etwas wie den Stärkungstrank beizubringen. Ich denke, das Ministerium wird es vorziehen, wenn dieser aus dem Lehrplan gestrichen würde.« Snape richtete sich langsam auf und drehte sich zu ihr um. »Nun, wie lange unterrichten Sie schon in Hogwarts?« fragte sie und hielt die Feder über dem Klemmbrett bereit. 14 Jahre, antwortete Snape. Seine Miene war unergründlich. Den Blick zu Snape gewandt, fügte Harry seinem Trank ein paar Tropfen hinzu. Er zischte bedrohlich, und das Türkis verwandelte sich in Orange. »Sie hatten sich, glaub ich, zuerst um die Stelle für Verteidigung gegen die dunklen Künste beworben?« fragte Professor Umbridge. »Ja«, sagte Snape leise. »Aber damit hatten Sie keinen Erfolg.« Snapes Lippen kräuselten sich. »Offensichtlich.« Professor Umbridge kritzelte etwas auf ihr Klemmbrett. »Und seit Sie in der Schule arbeiten, haben Sie sich regelmäßig für Verteidigung gegen die dunklen Künste beworben, nehme ich an.« »Ja«, sagte Snape leise und bewegte dabei kaum die Lippen. Er wirkte äußerst zornig. »Haben Sie eine Ahnung, warum sich Dumbledore bislang stets geweigert hat, Sie zu ernennen?« fragte Umbridge.
»Ich schlage vor, Sie fragen ihn selbst«, stieß Snape hervor.
»Oh, das werde ich auch«, sagte Professor Umbridge mit einem süßlichen Lächeln. »Ich nehme an, das tut irgendetwas zur Sache«, entgegnete Snape, und seine schwarzen Augen verengten sich.
Durchaus, sagte Professor Umbridge. Ja, das Ministerium verlangt einen gründlichen Einblick in den Werdegang der Lehrer. Damit wandte sie sich ab, ging zu Pansy Parkinson hinüber und begann diese über den Unterricht auszufragen. Snape sah zu Harry, und ihre Blicke trafen sich für eine Sekunde. Harry senkte die Augen rasch auf seinen Zaubertrank, der jetzt zu einer fauligen Masse verdickte und stark nach verbranntem Gummi stank. »Wieder keine Punkte, Potter«, sagte Snape gehässig und leerte Harrys Kessel mit einem Schlenker seines Zauberstabs. »Sie schreiben mir bis zum nächsten Mal einen Aufsatz über die richtige Herstellung dieses Zaubertranks mit einer Erklärung, wie und warum er Ihnen misslungen ist.« »Verstanden?« »Ja«, sagte Harry wütend. Snape hatte ihnen bereits Hausaufgaben gegeben und heute Abend hatte er Quidditch-Training. Das hieß, dass ihm ein paar weitere schlaflose Nächte bevorstanden. Es kam ihm unwirklich vor, dass er heute Morgen beim Aufwachen sehr glücklich gewesen war. Jetzt spürte er nur noch den sehnlichen Wunsch, der Tag möge zu Ende gehen. »Vielleicht schwänze ich Wahrsagen«, sagte er betrübt, als sie nach dem Mittagessen draußen auf dem Hof standen, wo der Wind an den Säumen ihrer Mäntel und an den Hutkrempen zerrte. »Ich mach krank und schreib in der Zeit den Aufsatz für Snape. Dann muss ich nicht die halbe Nacht aufbleiben.« »Du kannst Wahrsagen nicht schwänzen«, sagte Hermine streng. »Was musst du gerade sagen? Du hast Wahrsagen sausen lassen, weil du Trelawney hast«, erwiderte Ron entrüstet. »Ich hasse sie nicht«, sagte Hermine hochmütig. »Ich halte sie nur für eine absolut entsetzliche Lehrerin und eine ausgemachte alte Schwindlerin. Aber Harry hat schon Zaubereigeschichte verpasst. Und ich glaube nicht, dass er heute noch mehr versäumen sollte.« In Hermines Mahnung steckte zu viel Wahrheit, um sie zu ignorieren. Deshalb nahm Harry eine halbe Stunde später im heißen, viel zu stark parfümierten Wahrsager-Klassenzimmer Platz, wütend auf alles und jeden. Professor Trelawney verteilte schon wieder das Traumorakel. Harry ging durch den Kopf, dass er seine Zeit viel besser mit Snapes Strafaufsatz verbracht hätte, als hier zu sitzen und in lauter erfundenen Träumen irgendwelche Bedeutungen zu suchen. Offenbar war er jedoch nicht der Einzige in Wahrsagen, der in Rage war. Professor Trelawney knallte ein Exemplar des Orakels auf den Tisch zwischen Harry und Ron und entschwebte mit geschürzten Lippen. Das nächste Orakel pfefferte sie Dean und Seamus hin, wobei sie nur knapp Seamus' Kopf verfehlte, und das letzte Exemplar schleuderte sie derart heftig gegen Nevilles Brust, dass er von seinem Sitzkissen rutschte. »Nun fahren Sie fort«, sagte Professor Trelawney mit lauter, hoher und leicht hysterischer Stimme. »Sie wissen, was zu tun ist, oder bin ich eine so miserable Lehrerin, dass Sie nicht mal gelernt haben, wie man ein Buch aufschlägt?« Perplex starrte die Klasse sie an. Dann warfen sich alle gegenseitig ratlose Blicke zu. Harry jedoch glaubte zu wissen, was los war. Als Professor Trelawney erregt zu ihrem Lehrerstuhl mit der hohen Lehne zurückstürmte, die vergrößerten Augen voller Zornestränen, neigte er den Kopf zu Ron und murmelte, »Ich glaube, sie hat das Ergebnis ihrer Unterrichtsinspektion gekriegt.« »Professor«, sagte Parvati Petal mit gedämpfter Stimme, sie und Lavender hatten Professor Trelawney immer bewundert, »Professor, ist etwas nicht in Ordnung?«
»Nicht in Ordnung?«
rief Professor Trelawney, und ihre Stimme bebte vor Erregung.
»Sicher ist alles in Ordnung. Ich wurde beleidigt, gewiss. Man hat Verdächtigungen gegen mich lanciert, haltlose Anschuldigungen erhoben. Aber nein, es ist selbstverständlich alles in Ordnung.«
Sie atmete tief und zitternd ein und wandte den Blick von Parvati ab. Zornestränen kullerten unter ihrer Brille hervor.
»Gar nicht zu reden«, schluchzte sie, »von 16 Jahren treuem Schuldienst. Sie sind vergangen, offenbar von niemandem bemerkt. Aber ich lasse mich nicht beleidigen. Nein, das nicht.
Aber, Professor, wer beleidigt Sie denn?« fragte Parvati zaghaft.
»Das Establishment«,
erwiderte Professor Trelawney mit tiefer, dramatisch wabernder Stimme.
»Ja, jene, deren Augen zu getrübt sind vom Alltäglichen, um zu sehen, wie ich sehe, zu wissen, wie ich weiß. Natürlich, wir Seher wurden immer schon gefürchtet, immer schon verfolgt. Es ist nun leider unser Schicksal.«
Sie schluckte schwer, betupfte ihre nassen Wangen mit der Spitze ihres Schals, zog dann ein kleines besticktes Taschentuch aus dem Ärmel und putzte sich die Nase mit einem verächtlichen Schnauben, das Peeves alle Ehre gemacht hätte. Ron kicherte. Lavender warf ihm einen angewiderten Blick zu.
»Professor«, sagte Parvati,
»meinen Sie damit, hat es etwas mit Professor Umbridge?
Erwähnen Sie den Namen dieser Person nicht!«
rief Professor Trelawney und sprang mit rasselndem Perlengehänge und blitzender Brille auf.
»Bitte, fahren Sie mit Ihrer Arbeit fort.«
Bis zum Ende der Stunde schritt sie zwischen ihnen einher, und während noch immer Tränen hinter ihrer Brille hervorsickerten, murmelte sie etwas in sich hinein, das sich ganz nach halblauten Drohungen anhörte.
»Könnte durchaus das Haus verlassen. Welche Schmach! Auf Bewährung! Wir werden ja sehen. Wie kann sie es wagen?«
»Du und Umbridge, ihr habt was gemeinsam«, wandte sich Harry leise an Hermine, als sie sich in Verteidigung gegen die dunklen Künste wieder trafen. »Offensichtlich hält sie Trelawney auch für eine alte Schwindlerin. Sieht aus, als hätte sie ihr eine Bewährungsfrist gesetzt.« Noch während er sprach, kam Umbridge herein. Mit einer schwarzen Samtschleife auf dem Kopf und einem höchst selbstgefälligen Gesichtsausdruck.
»Guten Tag, Klasse.«
»Guten Tag, Professor Umbridge«, erwiderten sie gelangweilt im Chor.
»Zauberstäbe weg, bitte.«
Doch diesmal folgten keine hastigen Bewegungen. Keiner hatte sich erst die Mühe gemacht, den Zauberstab herauszuholen.
»Bitte schlagen Sie Seite 34 der Theorie magischer Verteidigung auf und lesen Sie das dritte Kapitel mit dem Titel »Plädoyer für eine nicht offensive Antwort auf magische Angriffe. Ich möchte keine Unterhaltungen hören«, sagten Harry, Ron und Hermine leise, wie aus einem Mund.
»Kein Quidditch-Training«,
sagte Angelina mit hohler Stimme, als Harry, Ron und Hermine nach dem Abendessen den Gemeinschaftsraum betraten.
»Aber ich habe mich doch beherrscht«, sagte Harry entsetzt. »Ich habe nichts zu ihr gesagt, Angelina, ich schwör's. Ich weiß«,
sagte Angelina betrübt. Sie meinte, sie bräuchte nur ein wenig Zeit zum Überlegen.
»Was gibt es da zu überlegen?«, sagte Ron zornig.
»Sie hat den Slytherins die Erlaubnis gegeben, warum nicht uns?« Doch Harry konnte sich ausmalen, wie sehr Umbridge es genoss, ihnen damit zu drohen, Gryffindors Quidditch-Mannschaft zu verbieten, und konnte ohne weiteres verstehen, warum sie nicht so schnell auf diese Waffe verzichten wollte.
»Na ja«, meinte Hermine, »das hat auch seine gute Seite. Wenigstens hast du jetzt die Zeit für Snapes Aufsatz.«
»Darüber soll ich mich freuen, ja?«
fauchte Harry, während Ron Hermine ungläubig anstarrte.
»Kein Quidditch-Training, dafür aber eine zusätzliche Hausaufgabe für Zaubertränke?«
Harry ließ sich in einen Sessel sinken, zog widerwillig seinen Zaubertrankaufsatz aus der Tasche und machte sich an die Arbeit. Es fiel ihm sehr schwer, sich zu konzentrieren. Obwohl er wusste, dass Sirius erst viel später im Feuer erscheinen wollte, warf er unwillkürlich alle paar Minuten einen Blick in die Flammen, nur für alle Fälle. Zudem herrschte ein unglaublicher Lärm. Fred und George hatten es offenbar endlich geschafft, eine Sorte ihrer Nasch- und Schwänzleckereien zur Serienreife zu bringen, die sie nun abwechselnd einnahmen und einer johlenden und juchzenden Menge vorführten. Zuerst biss Fred vom Orangenende einer Lakritzstange ab, woraufhin er sich unter großem Hallo in einen Eimer erbrach, den sie vor sich aufgestellt hatten. Dann würgte er das lila Ende der Lakritzstange hinunter und die Spuckerei hörte sofort auf. Lee Jordan, der bei der Vorführung assistierte, ließ das Erbrochene immer wieder lässig mit dem gleichen Zauber verschwinden, den Snape für Harrys Zaubertränke benutzte.
Beim dauernden Gewürge und Gejohle und dem Geschrei um die Vorbestellungen, die Fred und George von den Zuschauern entgegennahmen, fiel es Harry äußerst schwer, sich auf die korrekte Herstellungsweise des Stärkungstranks zu besinnen. Hermine war dabei auch keine Hilfe. Über das Gejohle und die Spritzgeräusche des Erbrochenen am Boden des Eimers hinweg war zuweilen ihr lautes, entrüstetes Schnauben zu hören, was Harry noch mehr störte. »Dann geh doch einfach hin und mach der Sache ein Ende«, sagte er ärgerlich, nachdem er zum vierten Mal eine falsche Gewichtsangabe für Greifenklauenpulver durchgestrichen hatte. »Kann ich nicht. Formal gesehen übertreten Sie ja keine Regeln«, sagte Hermine mit zusammengebissenen Zähnen. »Sie haben durchaus das Recht, das widerliche Zeug selber zu essen, und ich kann keine Vorschrift finden, die besagt, dass die anderen Idioten nicht das Recht haben, die Dinger zu kaufen, außer es ist erwiesen, dass sie irgendwie gefährlich sind. Und danach sieht es nicht aus.« Sie, Harry und Ron, beobachteten, wie George in hohem Bogen in den Eimer reierte, den Rest der Lakritzstange hinunterwürgte, sich aufrichtete und strahlend die Arme ausbreitete, um den anhaltenden Beifall in Empfang zu nehmen. »Weißt du, ich begreife einfach nicht, warum Fred und George nur je 3 ZAGs gekriegt haben«, sagte Harry und sah zu, wie Fred, George und Lee Goldstücke von der begierigen Menge einsammelten. »Die beherrschen doch ihre Kunst.« »Oh, die beherrschen nur Knalleffekte, die eigentlich niemandem nützen«, sagte Hermine verächtlich. »Niemandem nützen?« entgegnete Ron mit angespannter Stimme. »Hermine, die haben jetzt schon um die 26 Gallionen verdient.« Es dauerte einige Zeit, bis sich die Menge um die Weasley-Zwillinge wieder zerstreut hatte. Dann setzten sich Fred, Lee und George hin und zählten noch des Längeren ihre Einnahmen. So war es weit nach Mitternacht, als Harry, Ron und Hermine den Gemeinschaftsraum endlich für sich hatten. Zu guter Letzt hatte Fred die Tür zu den jungen Schlafsälen hinter sich geschlossen, nicht ohne demonstrativ mit seiner Schachtel voll Gallionen zu klimpern, was Hermine einen finsteren Blick entlockte. Harry, der mit seinem Zaubertrankaufsatz nur sehr langsam vorankam, beschloss, es für diesen Abend gut sein zu lassen. Als er seine Bücher wegräumte, ließ Ron, der sanft in einem Lehnstuhl döste, ein gedämpftes Grunzen hören. Dann wachte er auf und stierte trübe ins Feuer. »Sirius«, sagte er. Harry wirbelte herum. Sirius' zerzauster dunkler Kopf saß erneut im Feuer. »Hi«, grinste er. »Hi«, erwiderten Harry, Ron und Hermine im Chor, und alle drei knieten sich hinunter auf den Kaminvorleger. Krummbein schnurrte laut, lief zum Feuer und versuchte trotz der Hitze sein Gesicht dem von Sirius zu nähern. »Wie steht's?«, sagte Sirius. »Nicht so gut«, erwiderte Harry, während Hermine Krummbein wegzog, damit er sich nicht noch mehr Schnurrhaare versenkte. »Das Ministerium hat schon wieder einen Erlass durchgesetzt, mit dem sie unsere Quidditch-Mannschaft verbieten.«
»Oder Geheimgruppen für Verteidigung gegen die dunklen Künste«, sagte Sirius.
Eine kurze Stille trat ein.
»Woher weißt du das?«, fragte Harry.
»Ihr solltet eure Treffpunkte sorgfältig auswählen«, sagte Sirius und grinste noch breiter. »Der Eberkopf, ich bitte euch.«
»Also jedenfalls war das besser als die 3 Besen«, sagte Hermine trotzig. »Da ist es immer rappelvoll.«
»Was hieße, dass man euch nicht so leicht belauschen könnte«, sagte Sirius. »Du musst noch eine Menge lernen, Hermine.«
»Wer hat uns belauscht?«, fragte Harry.
»Man dank es natürlich«, sagte Sirius. Und als sie verdutzt drein sahen, lachte er. »Er war die Hexe unter dem Schleier.«
»Das war mein Dankes?«, sagte Harry verblüfft. »Was hat er im Eberkopf getrieben?«
»Was glaubst du wohl?«, erwiderte Sirius ungeduldig. »Ein Auge auf dich gehalten, natürlich.«
»Ich werde immer noch beschattet?«, fragte Harry zornig.
»Allerdings«, sagte Sirius, »und völlig zu Recht, findest du nicht? Wenn du an deinem freien Wochenende gleich als erstes eine illegale Verteidigungsgruppe gründest?«
Doch er schien weder aufgebracht noch besorgt. Im Gegenteil, er blickte Harry mit sichtlichem Stolz an.
»Warum hat sich Dang vor uns versteckt?«, fragte Ron enttäuscht. »Wir hätten ihn gern gesehen.«
Er hat seit 20 Jahren Hausverbot im Eberkopf und dieser Wirt hat ein gutes Gedächtnis. Wir haben Moody's zweiten Tarnumhang verloren, als sie Sturges verhafteten. Also hat sich Dang in letzter Zeit öfter als Hexe verkleidet. Sei's drum. Aber erst mal zu dir, Ron. Ich habe versprochen, dir von deiner Mutter etwas auszurichten.
Ach ja? Sagte Ron argwöhnisch.
Sie sagt, du darfst auf gar keinen Fall an einer illegalen Geheimgruppe für Verteidigung gegen die dunklen Künste teilnehmen. Du würdest garantiert rausgeworfen werden und deine Zukunft wäre ruiniert. Später sei noch genug Zeit zu lernen, wie du dich verteidigen kannst, und du seist zu jung, um dir momentan darüber Sorgen zu machen. Außerdem,
Sirius' Augen wandten sich den anderen beiden zu,
rät sie Harry und Hermine dringend davon ab, mit der Gruppe weiterzumachen, auch wenn sie sich im Klaren ist, dass sie euch beiden keine Anweisungen erteilen kann. Sie bittet euch einfach zu bedenken, dass sie nur das Beste für euch im Sinn hat. Sie hätte euch das alles geschrieben. Aber wenn die Eule abgefangen worden wäre, dann wärt ihr alle in große Schwierigkeiten geraten. Und persönlich kann sie es euch nicht sagen, weil sie heute Nachtschicht hat.
Was für eine Nachtschicht? Fragte Ron rasch.
Das braucht dich nicht zu kümmern. Es geht um den Orden, sagte Sirius. Also ist es mir zugefallen, die Botschaft zu übermitteln. Und denkt daran, ihr zu sagen, dass ich alles weitergeleitet habe, denn ich glaube nicht, dass sie mir traut.
Eine neue Pause trat ein, in der Krummbein maunzend versuchte, Sirius' Kopf mit der Pfote zu berühren und Ron an einem Loch im Kaminvorleger herumfingerte.
»Also willst du, dass ich sage, ich mache bei der Verteidigungsgruppe nicht mit?« murmelte er schließlich.
»Ich?«
»Sicher nicht«, sagte Sirius und sah überrascht aus.
»Ich halte das für eine glänzende Idee.«
»Ach ja?« sagte Harry. Und ihm wurde leichter ums Herz.
»Natürlich«, erwiderte Sirius. »Glaubst du vielleicht, dein Vater und ich hätten gekuscht und Befehle von einer alten Vettel wie Umbridge befolgt?
Aber letztes Jahr hast du mir andauernd gesagt, ich soll vorsichtig sein und keine Risiken eingehen.
Letztes Jahr sprach alles dafür, dass jemand innerhalb von Hogwarts versucht hat, dich umzubringen, Harry. Dieses Jahr wissen wir, dass jemand da draußen ist, der uns am liebsten alle umbringen will. Deswegen halte ich es für eine sehr gute Idee, wenn er lernt, euch gut zu verteidigen.
Und wenn wir rausgeworfen werden? Fragte Hermine mit zweifelnder Miene.
Hermine, das Ganze war deine Idee, sagte Harry und starrte sie an.
Das weiß ich sehr wohl. Ich wollte nur wissen, was Sirius davon hält, sagte sie achselzuckend.
Nun ja, besser rausgeworfen und in der Lage, euch zu verteidigen, als sicher in der Schule zu sitzen und keine Ahnung zu haben, sagte Sirius.
Du sagst es, bestätigten Ron und Harry begeistert.
Also, fuhr Sirius fort, wie wollt ihr diese Gruppe organisieren? Wo trefft ihr euch?
Naja, das ist ein ziemliches Problem, sagte Harry. Keine Ahnung, wo wir uns treffen können.
Wie wär's mit der heulenden Hütte? Schlug Sirius vor.
Hey, das ist eine Idee, sagte Ron entzückt. Aber Hermine schnaubte skeptisch und alle drei wandten sich ihr zu, wobei Sirius' Kopf sich in den Flammen drehte.
Hör mal, Sirius, immerhin wart ihr nur zu viert, als ihr euch damals während eurer Schulzeit in der heulenden Hütte getroffen habt, sagte Hermine. Außerdem konntet ihr euch alle in Tiere verwandeln, und ich denke mal, wenn ihr gewollt hättet, dann hättet ihr euch alle unter einen einzigen Tarnumhang zwängen können. Aber wir sind immerhin 28, und keiner von uns ist ein Animagus. Also bräuchten wir weniger einen Tarnumhang als vielmehr eine Tarnmarkise.
Du hast recht, sagte Sirius ein wenig geknickt. Aber ich bin mir sicher, dass euch was einfallen wird. Früher war hinter diesem großen Spiegel im vierten Stock ein ziemlich geräumiger Geheimgang. Vielleicht habt ihr dort drin genug Platz, um Zaubern zu üben.
Fred und George haben mir gesagt, er ist versperrt, erwiderte Harry kopfschüttelnd. Eingestürzt oder sowas.
Oh, sagte Sirius stirnrunzelnd.
Nun, ich denk mal drüber nach und komm drauf zu... Er brach ab. Sein Gesicht wirkte plötzlich angespannt und erschrocken. Er wandte sich zur Seite und schien auf die massive Backsteinmauer des Kamins zu schauen.
»Sirius?«
fragte Harry besorgt. Doch er war verschwunden. Harry stierte einen Moment lang in die Flammen, dann wandte er sich Ron und Hermine zu.
»Warum ist der...« Hermine keuchte entsetzt und sprang auf, ohne den Blick vom Feuer zu wenden.
Eine Hand war in den Flammen erschienen und machte tastende Bewegungen, als wollte sie etwas zu fassen bekommen. Es war eine plumpe Hand mit Stummelfingern voller hässlicher altmodischer Ringe. Die drei jagten davon. An der Tür zum jungen Schlafsaal warf Harry einen Blick zurück. Umbridges Hand tastete immer noch in den Flammen umher, als wüsste sie genau, wo eben noch Sirius' Haare gewesen waren und wäre fest entschlossen, sie zu packen.